herzlich willkommen zu Lokal und Laut, dem Podcast mit Wein. Die Winzerstaffel. René und Michael blicken hinter die Kulissen der regionalen Weinkultur und treffen die Winzerinnen und Winzer von morgen. Herzlich willkommen zu Lokal
und Laut.
Heute zu Gast bei uns der Pionier vom Wagram.
Ob der Dresen.
Viktor Fischer, servus.
Danke sehr, dass ich da sein darf.
Ja, uns freut es voll, dass du dir die Zeit annimmst, dass du da bist. Ich meine, wir wissen ja von euch Winzern, ihr habt ja eigentlich nie Zeit.
Das ist richtig.
Naja. Ist das ein Mythos oder ist das wirklich richtig?
Ja, es hat einmal, früher war es vielleicht ein bisschen anders, dass man sagt, in der Winterzeit, da ist es ein bisschen ruhiger. Aber mittlerweile tut man da am meisten Wein verkaufen, zumindest geht es mir so. Und weil da einfach Weingarten schneiden, anbieten, anbinden, Kellerarbeit, also es fällt auch mittlerweile schon ganz schön was zusammen. Und wenn dann der Weinverkauf auch noch dazu kommt, dann...
Ist ja. Der Mythos Geschichte.
Schau mal, wir hätten zwar den Mythos immer ein bisschen nach hinten angelegt,
aber fangen
wir
mal mit dem Mythos an.
Du, Viktor, wie lange gibt es eigentlich euer Weingut schon? Also wie viele Generationen, seid ihr in Generationenbetrieb?
Ja, ich habe die Frage letztens im Weingarten meinem Papa gestellt. Mhm. Wie weit es eigentlich zurückgeht. An dem Haus war immer Wein. Es war vor allem aber, das hat mein Vater eigentlich umgestellt, war es eine gemischte Landwirtschaft. Also von wie es halt üblich war. Also man hat nicht nur Wein gehabt, sondern man hat Tiere, Landwirtschaft an sich. Und der Papa hat aber ganz stark auch mit Obstbau angefangen. Also Äpfel, Marillen, Pfirsich und. Der Wein ist immer da gewesen, nur ich habe dann das vielleicht nur ein bisschen fokussiert und ein bisschen ausgebaut auch. Wir haben jetzt da um die 5,5 Hektar und wie ich aus der Schule gekommen bin, haben wir nicht ganz 3 Hektar gehabt, also 2,5 oder was. Also ich habe das schon ein bisschen aufgebaut. Es wären sogar noch Flächen da, die weinwürdig wären, also in der Weinriede quasi sind. Nur die 5,5 Hektar, das ist ganz schön zum Arbeiten schon und vor allem, ich habe keine Angestellten. Mhm. Also ich mache das mit der Familie, aber hauptsächlich auch selber.
Victor, zu deiner Person, wie alt bist du?
Ich bin jetzt 33.
Okay, Das ist ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja auch noch einer, also du gehörst ja zu den jungen Winzern, noch immer. Wie war das bei dir so dieses, wann hast du dich jetzt auch mal entschieden dafür? Du warst ja in Australien, du warst im Ausland, glaube ich, wie viel, dreimal?
Ich war, ja, zweimal habe ich eine Saison dort verbracht und bevor das mit der Familienplanung richtig losgeht, haben wir auch noch einmal gesagt, meine jetzige Frau, wir müssen da noch einmal hin. Ich will da noch einmal die australische Familie quasi noch einmal sehen, die mir auch sehr ans Herz gewachsen ist und mit denen haben wir immer wieder nur Kontakt. WhatsApp macht relativ viel möglich.
Schön.
Und da waren wir dann noch einmal 2019 über Silvester nur einmal dort. Aber 2011 und 2015 war ich wirklich zur Arbeit und habe aber das Ersparte, was ich dort geleistet habe, dann aber auch dort lassen.
Aber die Erfahrung hast du mitgenommen?
Genau, also das auf jeden Fall. Und die schönen Momente und ja, war eine tolle Erfahrung.
Du warst ja relativ jung. War das dann direkt nach der Ausbildung? Du bist ja ein gelernter Winzer. Also quasi, du warst ja auf der Weinbauschule?
Genau. Also ich war in Krems, in der Weinbauschule. Mir hat einfach der fachliche Bezug einfach besser gefallen. Also im Gegensatz zu Klosterneuburg. Ist eine tolle Schule, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde einfach, das war mir vielleicht nach der Hauptschule einfach, ich will eher die praxisbezogene Schule, habe ich eher bevorzugt. Und ich war während der Schulzeit, also wie schon erwähnt, praxisbezogen, das ist so, dass da im dritten Jahr hat man ein Jahr Praktikum, was mir sehr gut gefallen hat, weil einfach da, man hat dann wirklich die ganze Vegetation, die ganze jeden Arbeitsschritt wirklich.
Also du nimmst das mit, ein Jahr mit.
Genau. Und das hat mir eigentlich an der Schule sehr gut gefallen. Also man hat da 16 Monate, also 16 Monate sind mehr als ein Jahr, aber man nimmt da im Sommer mit.
Weiß man da schon, an welchen Betrieb man sich wendet, wenn man das Jahr machen möchte?
Da stellt man sich vor. Also
aber im Kopf man jetzt für dich, dass du sagst, das möchte ich machen, die 16 Monate, die Praxis zirke meine.
Also natürlich, daheim rennt immer mit. Also das, wenn man nicht gerade wo arbeiten ist, dann ist man halt daheim angestellt. Aber prinzipiell habe ich das schon im Vorfeld gewusst. Bevor ich auch in die Weinbauschule gekommen bin im Sommer, da war ich dann schon 15, da habe ich beim Huber-Markus Ferialjob quasi gemacht. Und das war eine On-Off-Beziehung im guten Sinne. Ja, also immer wieder im Sommer, dann auch in der Praxiszeit, also die Ernte 2010 und 2011 habe ich auch beim Huber-Markus gemacht. Aber ich war der erste Weinbauschüler in Krems, der in die 16 Monate 3 Ernten verpackt hat.
Gratuliere.
Also ich war dann von Jänner bis Mai, habe ich dann auch eine Ernte in Australien verbracht.
Spannend. Australien, warum? Hast du das irgendwie im Vorfeld schon im Kopf gehabt? Du hast gesagt, wenn ich weg will, dann muss es Australien sein, weil man hat ja, oft hört man, Südfrankreich haben wir schon gehabt, wir haben Kalifornien schon gehabt, wir haben Südamerika schon gehabt.
Es war einfach am weitesten Weg.
Okay, also es war wirklich so dieses, man schaut einmal am Globus und...
Das ist da ziemlich genau gegenüber.
Genau.
Ja, und ich würde was zu meinen, ich hoffe, sie sind jetzt nicht besser, aber ich weiß auch nicht, ob sie es hören. Das war wirklich ein gutes Verhältnis auch mit meinen Eltern. Mhm. Einfach die Distanz. Man hat da auch gewisse Sachen das erste Mal gemacht. Waschmaschine zum Beispiel.
Schon?
Also ich würde jetzt noch gar nicht so die fachliche, obwohl da auch, ich habe dann die Abschlussarbeit über australischen Weinbau gemacht. Aber ich finde auch das drumherum, das auf sich selber aufpassen mit 18, das war schon heftig. Ja. Vor allem 3 Tage fliegen, das zweite Mal in sein Leben geflogen und dann allein und dann 3 Tage unterwegs. Also
mit macht was aus einem, oder?
Ja, das war, und man ist ja, das, da war das noch nicht so mit dem Internet, Handy, Smartphone, so locker flockig, jederzeit erreichbar. Mhm. Sondern man ist halt im Flughafen und hat einen Computer gesucht, der Internetverbindung hat. Und dann hat man halt über WhatsApp, über Facebook, hat man dann oder
eine E-Mail geschickt. Ja.
Eine E-Mail, ich bin jetzt da und geht gut und jetzt muss ich schauen. Und ja, also das
ist heutzutage natürlich einfacher, weil heutzutage bist du natürlich permanent verfügbar durch das Smartphone. Damals für dich war das sicherlich auch eine ganz bewusste Entscheidung, die du getroffen hast.
Ja, also ich bin nie der Computermensch an sich gewesen. Also ich habe das, was ich halt
kenne. Die Basics
halt. Ja, die Basics, aber so, dass ich jetzt sage, ich hack mich da jetzt irgendwo rein und weiß gleich, wo ich was war. Das bin ich nicht. Und habe auch dann relativ rasch dann unten geschaut, dass ich dann ein Internet auf dem Laptop kriege. Das war aber gar nicht so einfach dazu. Also ja, es war schon eine schöne Zeit und man hat sich mit sehr viel Arbeit eigentlich ja, ein für da zumal also Praktikum in Österreich verdient man relativ wenig als Praktikant in der Landwirtschaft. Also da reden wir von, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber da zumal so zwischen 300, 400 Euro war okay. Ja. Und da unten, da hast du 700, 800, 900 Dollar mit Kost und Logis gekriegt.
Okay.
Also das war schon was. Ja. Man hat halt dann, Lebenskosten sind halt natürlich auch höher, wesentlich höher. Aber durch das, dass ich Kosten und Logis, also zumindest in die 3 Monate gekriegt habe, aber das war gar nicht so eine Kunst, das nachher auszugeben. Also,
der Lebemann schlägt da dann schon durch.
Nein, man bucht halt ein paar so Tagesausflüge und dann die Flüge und so weiter, die Hostels, das geht dann schon ins Geld. Aber in Summe summarum war das einfach
eine tolle Erfahrung.
Ja.
Bringt mich zur nächsten Frage. Wann wurde aus dem Hof der Eltern dein Hof? Hat da Australien auch eine Rolle gespielt? War das auch so ein bisschen ein Entscheidungsträger? Oder ist das eher so, wo du sagst, hat damit gar nichts zu tun gehabt, war für mich immer klar?
So gleich nach der Hauptschule bin ich da fast ein bisschen reingefallen. Also das war, mich hat halt das einmal am meisten interessiert. Und deshalb bin ich in die Weinbauschule gegangen. Aber erst in der Schule selber bin ich dann draufgekommen, hey, das ist echt ein cooler Job und spannend und Wein ist so vielfältig und wo man da nicht alles, also allein das, die Weinwelt zum Schmecken und zum Kosten, allein das ist schon spannend, aber auch das, wie wird das gemacht und es hört ja nicht auf, also man lernt da nicht aus, es gibt nicht das, was es nicht gibt, also das hat mich immer schon sehr interessiert. Es war aber auch, wir haben ja, wie schon am Anfang erwähnt, einen sehr großen Obstbaubetrieb auch gehabt. Wir haben zwar Obstbau in der Weinbauschule auch. Und zur selben Zeit hat mein Bruder aber auch, der hat Kochkönner gelernt gehabt in Wifi. Und hat dann aber in derselben Zeit, wie ich in die Weinbauschule gegangen bin, auch umgeswitcht und gesagt, hey, das ist eigentlich auch ganz lässig, was der da macht. Mach in der Abendschule, hat den Meister gemacht und Genau, also wir haben beide eigentlich dieselbe Ausbildung gemacht, aber keiner richtig in Obstbau.
Seid ihr beide im selben Betrieb oder machst du das alleine?
Nein, es war dann so, er hat sich dann für Gott sei Dank für den Obstbau entschieden.
Ah, schauen.
Also er ist ja der ältere Sohn und hat dann 2011 den Jahrgang gemacht. Also wir sind, er war in Neuseeland, während ich in Australien war.
Okay.
Und wir sind heimgekommen und ich war dann eben Ernte beim Huber Markus auch und er hat die Ernte daheim machen dürfen. Und das war aber echt eine Herausforderung. Also ÖF war sehr warm, so richtig, ja, da hat man auch die ersten sehr kräftigen Weißweine auch machen können. Also es ist dann schon ein bisschen in die Richtung, ja, in die Richtung Klimaerwärmung gegangen, würde ich fast so meinen. Und ich habe den aber dann, mein Bruder hat den Wein dann eigentlich, das hat ihm dann nicht mehr so interessiert, während der hat sich das ein bisschen anders vorgestellt, glaube ich auch. Und das, da ist dann draufgekommen, hey, der Obstbau ist, taugt mir mehr. Und ich habe dann aber den Wein dann in die Flaschen gebracht, mein Papa gemeinsam.
Das war eigentlich eine gute Aufteilung, oder?
Voll super. Jetzt im Nachhinein, wer weiß, wann das alles anders gekommen war, wann das alles so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hätte oder keine Ahnung, ja. Ich habe mir zwei Weine vorher noch aufgehoben, also Zweigel, glaube ich, und Riesling hat man ganz gut getaugt. Und den gibt es noch, also da habe ich mir zwei Flaschen oder so auf Seiten gelegt, aber das weiß er vielleicht gar nicht. Und
jetzt schon.
Ein spannendes Beispiel oder aus gutem Geschmack?
Ja, es hat mir einfach gefallen. Wir haben sie immer wieder einmal was zurückgelegt. Aber es summiert sich dann nach einer Zeit und man kann sich dann nicht von allem was zurücklegen. Das explodiert dann einfach der Keller. Und seit 2012, also das ist dann schon eine Zeit, darf ich den Wein zu Hause machen. Und da muss ich echt sagen, Hut ab meinen Eltern, dass sie mir da eigentlich so früh die Zügel übergeben haben.
Schön.
Also das kann nicht, also weil ich da jetzt an meine Schulkollegen denke,
ich würde gerade sagen, wir haben das ja in der letzten Staffel schon ein paar Mal gehört, dass das nicht so reibungslos oft geht und einfach, dass man die Eltern die Zügel loslassen.
Mhm.
Aber das hört sich ja bei dir jetzt sehr einfach an. Da sagst du, bist dankbar, das ist einfach
zack, brack. Ja, ich glaube aber, das war schon die Erfahrung, was ich mitgebracht habe. Okay. Also aus dieser Wanderschaft, würde ich jetzt das benennen, das war sicher ein wesentlicher Teil.
Schau, dann ist der Zeit für den
ersten Toast. Ich wollte gerade sagen, René, musst dir vorher bitte noch die wichtigste Frage stellen. Jetzt schau dir mich an, was hast du uns denn eigentlich mitgebracht? Ist, ja.
Nein, ich habe gerade gesagt, jetzt trinkt man guten Veltliner. Wer hat heute drei Stück mitgebracht? Heute ist der erste, der Signature Wein, haben wir schon gehört.
Ja, genau. Also das ist jetzt der grüne Veltliner Rosengarten. Sandige Lage im unteren Bereich. Also wir haben da sehr viele verschiedene Parzellen. Also die jüngste ist jetzt 15 Jahre. Und wir haben da zwei, drei Parzellen mit 25 und 30. Und der älteste Weingarten in Rosengarten ist 55 Jahre alt. Und das tun wir aber auch separiert ausbauen in verschiedene Chargen und das wird dann noch zusammenkuvidiert. Ist jetzt von den drei klassischen grünen Veltliner, was ich im Sortiment habe, definitiv der kräftigste. Und hat aber, ich sage immer, das ist ganz gut als universeller Speisenbegleiter einbauen.
Wunderbar.
Also
jetzt stoßen wir mal an. 14%. Victor, schön, dass du da bist, danke.
Herr Kollege?
Leichtwein, ja.
René, schön, dass du da bist, das sage ich viel zu selten eigentlich.
Eigentlich das erste Mal.
Sag ich das erste Mal. René, schön, dass du da bist.
Gib ich gern zurück.
Dankeschön.
Zurück.
Ha, wer ist das, den kenne ich nicht. Der hat frei, der kommt am Montag.
Okay. Also, liebe Leute, am Montag geht es weiter, das ist dann der 2. Juni und wir begrüßen euch zurück mit mir und Lück auf dem Mikrofon.
Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert, weil mich das ja auch wirklich sehr interessiert hat. Was für eine Bio aus Überzeugung? Das muss ich jetzt, wie viel Mut braucht man als junger Winzer? Und ich meine, du gehörst ja noch zu den jungen Winzern, um da auch, ich glaube, ein bisschen mit Traditionen zu brechen. Wie schwer war das? Oder war das ein Thema eigentlich auch für deine Eltern? Oder war das was, wo du gesagt hast, aus Überzeugung, Leute, nicht besser, das ist der Weg?
Also prinzipiell tue ich mir da jetzt eher leicht. Weil, wie schon erwähnt, 2012 habe ich die Zügel übernommen.
Aber du hast ja 2009 schon umgestellt.
2009 genau. Ist der gesamte Betrieb umgestellt worden.
Also noch unter deinem Vater?
Genau.
Also unter deinen Eltern?
Und dann die Eltern, so viel muss man schon so sagen.
Ja.
Und aber
auch der, Mama.
auch der Obstbau. Ja.
Mhm.
Und das Gehirnkino, das will man jetzt ehrlich gesagt gar nicht ausmalen, weil das komplette Sortiment und jetzt, jetzt kann man ja alles nachschlagen oder jetzt ist da auch in die Betriebe oder Hausnummer, Lagerhaus, ja, die sind da jetzt viel ja, sensibler geworden oder viel, ja, die Information ist jetzt mehr da als früher. Also wenn man das jetzt zurückdenkt, da hat man selber recherchieren müssen, selber die Biokontrolle immer wieder anrufen. Ist das eh biokonform? Und
also, darf ich das überhaupt
ja,
so?
Ja, genau. Ist das, erstens einmal hat man selber nicht die Erfahrung und zweitens waren die Betriebe, also die Firmen auch nicht drauf ausgelegt. Und da hat sie enorm viel da. Und dann nur zu sagen, die haben ja nicht nur Wein gehabt, sondern sie haben ja die Saftproduktion, die Nektarproduktion, die haben ja alles umgestellt. Von heute auf morgen. Also es ist eh nicht von heute auf morgen gegangen, muss man auch fair sagen. Meine Eltern haben sich da sicher schon einige Jahre davor schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Nur wir haben leider Gottes noch immer in der Ortschaft, das würde ich mir halt wünschen für die Zukunft, dass man Referent, also nicht Referenz, aber Partner, also nicht auch Freunde oder Weinkollegen quasi oder Winzerkollegen in der näheren Umgebung hätte, in derselben Lage oder in derselben Riert, vielleicht mit derselben Sorten, dass man da Austausch. Also der Austausch, gehe da jetzt ein bisschen über die Gebietsgrenzen drüber. Ich habe natürlich Austausch mit anderen Bio-Kollegen. Nur würde mir mehr helfen oder das Interesse war da, wie funktioniert, also wie geht es dem damit? Oder ich glaube.
Schwierigkeiten.
Genau. Und ja, mehrere Augen sehen mehr. Und natürlich, wenn jetzt ein Betrieb umsteht, der hat dann auch wieder, der Weingarten muss sich ja auch drauf umstellen.
Ja.
Und ich traue mir jetzt wahrscheinlich schon mehr zu und auch den Weingärten zu minimieren. Das war am Anfang, fährt man halt nach Schema F oder was halt der Bioberater oder die Biokontrolle halt. Quasi, die sind ja auch Berater, so ein bisschen vorgibt oder unterstützen, was man tun soll oder wie, was wann. Und genau, und das darf man schon immer mehr minimieren.
Aber du warst ja sehr jung, wie du quasi den Betrieb übernommen hast. Wir wissen jetzt bist du 33. Mhm. Man, du hast es selber gesagt, du hast 2012 übernommen. Ja, das war so. Schon, also wo man sagt, du hast ja sehr jung damit angefangen. Hat es da Schwierigkeiten eigentlich gegeben oder war das schwieriger mit Bio umzugehen, als ich sage jetzt der herkömmliche Weg?
Ich kenne es nicht anders. Also,
ist aber auch schön, wenn man das sagen kann. Ich kenne es nicht anders, das ist eigentlich eine tolle Antwort.
Ich habe zwar in anderen Betrieben gearbeitet, die noch nicht Bio waren, freut mich aber umso mehr, dass sie jetzt der Bio sind. Also Hubermarkus zum Beispiel war da damals wie ich und dort war noch nicht Bio. Aber trotzdem, ich war auch beim Geierhof, die Pionierin quasi von Österreich.
Ich finde das Wort Pionier sensationell, gefällt mir gut.
Die Ilse Meyer, also die das gibt, also die war, das ist in die 80er Jahre passiert, dass die schon Bio machen. Also das war zwar nur ein halbes Jahr oder gut das halbes Jahr dort, aber da kann man sich schon ein bisschen was mitnehmen.
Ich muss grätschen. Was mich betrifft oder ist die ganze Zeit beschäftigt, ganz kurz am Punkt gebracht von dir, wenn der Konsument jetzt zuhört und er hört immer das Bio und du bist der Pionier, was ist sein Vorteil? Auf zwei Sätze kann man das runterbrechen.
Also das, ich versuche das jetzt aus der Konsumentensicht zu sagen, was mir halt meine Kunden immer wieder sagen, sie vertragen meinen Wein ganz gut. Also das ist irgendwie das, was Schönes. Der Wein ist bekömmlicher oder wie auch immer. Mhm. Zumindest sagen Sie mir das so, ja. Was ist der Vorteil? Ich persönlich habe ein gutes Gefühl, wenn ich in den Weingarten gehe und was ich mache.
Jetzt grätsche ich ein bisschen rein, also ein bisschen was mit Gewissen auch zu tun. Ist das eine Gewissensfrage mittlerweile?
Nein, ich finde, jeder sollte es super machen. Also das,
super tolle Antwort, gefällt mir.
Jeder sollte da was er für richtig hält. Ich schwärze jetzt auch keinen an,
nein, um Gottes Willen, wenn
er konventionellen Weinbau macht. Bei Gott nicht. Ich finde halt einfach, das war unsere Entscheidung und bereue es keine Sekunde.
Mhm. Bringt mir eigentlich zum nächsten Punkt deine persönliche Liebe zum Wein. Wir haben es ja schon gehört, dein Bruder hat vielleicht ein bisschen damit begonnen, hat dann aber eher den Obstbau gefunden, du hast den Wein für dich gefunden. Gibt es da so ein bisschen einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, das ist es?
Ja, also ich habe dann 2017 habe ich dann, wir haben 2015 ist ja der Papa in Pension gegangen. Wir haben dann noch eine Zeit lang gemeinsam mit der Mama den Betrieb dann geführt, mein Bruder und ich. Und haben aber dann schon immer mehr auf Übergabe hingearbeitet. Also da waren wir schon sehr speziell, weil wir sind schon froh, wenn es einen Hofübernehmer gibt und in unserem Fall, dass man das sozialrechtlich, steuerrechtlich und durchbringen, haben wir das auf zwei Betriebe eben aufgeteilt. Mhm. Getrennte Konten und. Marketingauftritt haben wir dann auch wirklich geschaut, dass wir, und schlussendlich haben wir sich auch unterschiedlich benannt, wie es dann dazu gekommen ist. 2019 zur Übergabe bin ich das Bio-Weingut Viktor Fischer geworden und er der Bio-Obsthof Lindner. Also das okay. War dieser Schlüssel. Vorher waren wir Bio-Obsthof Fischer und er hat ja den Namen von seiner Frau angenommen.
Okay, na das wäre die nächste Frage gewesen, warum?
Und es hat verschiedenste Gründe gegeben, aber das war, es macht auch einen Sinn, dass man in der Ortschaft.
So, hat gut passt einfach.
Weil sonst hätten wir zwei Biobetriebe, die Fischer hassen und ja.
Keiner kennt sich aus, wer es wäre.
Und so macht es vielleicht ein bisschen leichter. Dann, das war 2019 aber 2017 haben wir die Aufmachung. Also so wie jetzt die Flasche vor euch steht, das Design, wir haben eine Nachhaltigkeits-Austria-Flasche, also da unten sieht man es.
Die Fotos seht ihr dann alle quasi in den Shownotes, packen wir euch alles rein.
Und wir haben die Blumen auf den verschiedenen Flaschen haben wir selbst getrocknet und haben wir eingescannt. Mhm. Und da sage ich immer ganz lieb, also der Geißrock, was wir nachher auch noch kosten, der hat das Gänseblümchen drauf und das war einer der Herausforderungen, weil weiß auf weiß gesehen, das geht nicht.
Wird also, spannend, ja.
Da haben wir mit schwarzem Papier, also es war richtig, richtig eine lange Prozedur, die Etiketten zum Entwerfen. Und mit Papierentscheidung, mit Schrift, also da habe ich 2019 mein Geburtsjahrgang ist ja 92er so, und da haben wir einen alten Kork drauf mit vom Fischer und die Schrift steht ja jetzt auf der Kapsel rum und das haben meine Eltern schon gehabt, weil einfach, ich wollte immer Handschrift haben, aber ich habe auch glaube, das war nicht gegangen, also das hätte keiner lesen können und das ist einerseits handschriftlich, zeitlos und so haben wir sich für das entschieden.
War trotzdem traditionell und vom Ursprung.
Ja, also von dazumals von den Eltern, die haben die Schrift entdeckt. Dann war 2018 bin ich in die Gastro. Also das war irgendwie so ein Schritt.
Wirklich? Also
das war ein Schritt für mich. Also bin ich ohne Händler unterwegs. Also ich verkaufe mir alles direkt, sei es Gastro oder privat. Und es ist sehr viel Arbeit in die Richtung, aber weil ich sehr viel unterwegs bin. Sei es mit meinem Lieferbus oder generell für Degustationsmenüs oder für Verkostungen. Und das war 2018 und da bin ich mit einer 3-Tages-Tour, habe ich mir da ausgesucht, am Tag 3 Termine um in Linz angefangen mit einem Restaurant, gleich der erste Termin am Vormittag und der hat 25 Karton genommen und ich gehe da raus mit praller Brust und denke mir, boah, so will ich Wein verkaufen, das ist richtig cool. Und das ist eigentlich so in die 3 Tage weitergegangen. Da waren Bio-Hotels dabei und immer einige spannende Gespräche. Und diese Kunden sind mir bis heute geblieben. Also das
war schön.
Da ist wirklich sehr vieles entstanden. Ja, Oberösterreich ist mittlerweile schon meine zweite Heimat. Da war ich einmal im Monat unterwegs.
Ich möchte nur ganz kurz ein bisschen zurückrudern. Hast jetzt ein bisschen weit vorgegriffen, aber wie fühlt es sich eigentlich an, diese Hauptverantwortung jetzt gar gleich zu übernehmen?
Die Hauptverantwortung?
Ja. Vom elterlichen Betrieb, das ist so, es wird jetzt alles übergeben, der Bruder macht den Obstbau, du hast jetzt diese Wein genommen, jetzt alles unterschrieben. Wird sich das für dich eigentlich so dieses von jetzt auf gleich, okay, jetzt ist mein Betrieb, also jetzt bin ich auch für das verantwortlich, was ich tue?
Es war gar nicht so krass, weil es war ja schon seit 2015 irgendwie klar, in welche Richtung wir hinarbeiten. Mhm. Also es war, ich habe das elterliche Haus dann umgebaut.
Ja.
Und bin dort jetzt sagen. Es war einerseits, muss man das schon so sagen, es war das Wirtschaftliche und das Ganze, die Weingärten, die Maschinen haben wir sich aufgeteilt. Also es war irgendwie.
Nein, da geht es gar nicht ums Finanzielle, es war eher so dieses.
Aber es war dann auch das Sentimentale,
genau.
Was zum Übergeben war. Und das kommt, das ist sehr langsam oder das kommt immer wieder oder es kommt, ja. Also es ist, es, ja, geht nicht so schnell, dass man sagt, man ist von heute auf morgen
betrieblos. Wie wichtig sind für dich noch die Eltern im Betrieb?
Ja, es ist immer wieder schön, wenn ich Unterstützung kriege. Mhm. Aber natürlich, erstens, sie werden auch immer wieder. Das ist.
Das werden wir hoffentlich alle irgendwann mal.
Das ist der Lauf der Dinge. Und das Nächste ist halt, mein Bruder hat halt auch einen Betrieb. Und ich habe ja noch zwei Schwestern auch. Also okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt, wir teilen.
Ist aber schön. Also das heißt, es ist nach wie vor noch immer ein Familienbetrieb.
Ja, schon. Also es
ist also ein familiärer Betrieb.
Vor allem bei Arbeitsspitzen ist ganz gut. Weil das sind halt schon vor allem beim Papa einfach Sachen, das braucht man nicht lange erklären. Der weiß, was er zum Tun hat. Der setzt sich auf den Traktor, also der kennt den ja fast besser als ich. Ja? Also zumindest den alten. Ja? Und das, genau, oder die Weingärten, man braucht nichts erklären, sondern man das braucht aber auch Veränderung, ist auch schwierig. Also das ist, dass man sagt, so würde ich es jetzt machen, das dauert dann auch länger.
Ja. Okay, also gibt es diese Reibungspunkte gibt es schon?
Das wäre, sagen wir so, Reibungspunkte, es gibt überall Kompromisse.
Schön. Ja.
Also sie müssen genauso Kompromisse eingehen und wenn ich aber will, dass er mir unterstützt, dann muss man ja mal einen gewissen Freiraum lassen. Also das, so sehe ich das. Aber gewisse Sachen sind mir halt wichtig und da muss die Eisenbahn drüber fahren.
Wie wichtig ist aber trotzdem nur immer die Erfahrung der Eltern einfach abzufragen?
Das tue ich ganz gern. Vor allem, weil ich mir unsicher bin. Ich habe ein Bauchgefühl. Ich glaube schon, dass ich ein ziemlich gutes Bauchgefühl habe und kann sehr gut damit leben, mit dem Bauchgefühl. Das ist nämlich auch, also man muss auch mit den Entscheidungen, was man dann gemacht hat, auch damit leben können. Aber es ist schon oft, dass ich dann, meine Eltern wohnen ja nicht weit, also die sind, das Nachbarhaus haben sie renoviert. Und das ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich da eine Kostprobe überziehe vom Tank und dann mit dem Glasl um mich renne und sage, da kostet einmal, was sagst du? Also das ist jetzt nicht, oder wenn wir einen Jahrgang verschneiden, dass er da dabei sitzt und aber da habe ich üblicherweise schon meine Gedanken, das mache ich ganz gern vorab. Meine Gedanken mache, dass ich das nicht beeinflusst, aber dann sehr wohl nur mehr Rücksprache halten, nur mehr wie es.
Das hat auch, glaube ich, ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun, oder?
Ja, ich weiß, das kann ich eigentlich gar nicht sagen, wie sehr das im Papa wichtig ist. Ich glaube, da ist fast oft die Mama.
Wirklich?
Die das öfters vielleicht brauchen würde.
Okay. Nein, ich versuche immer Eltern, vielleicht sage ich zu oft Papa, ich weiß gar nicht.
Nein, aber ich nichts gesagt, das glaubt nur, das könnte auch unterschreiben. Ja, aber,
ich habe immer geglaubt, nichts kritisiert, das glaubt nur, aber okay.
Ja, nein, aber das funktioniert schon, also in die Richtung arbeitstechnisch würde ich das jetzt schon so sagen. Bin froh, wenn es mir helfen.
Es ist ja, was Ausbildung und Praxis betrifft, ist ja der René der Experte schlechthin. Der Mensch hat ja schon alles in seinem Leben gemacht.
Haben wir eigentlich in der Winterstaffel schon gesagt, dass ich Vespa habe?
Oh Gott, nein, ja, wir haben es einmal angeredet, aber wir werden nicht mit dem Thema anfangen. Nein, machen wir Ausbildung gefragt, und Praxis, komm, tu mir den Gefallen.
Also ich habe dich ausgebildet damals beim Bundesheer.
Nein, du hast mich nicht ausgebildet, wir waren gemeinsam beim Bundesheer. Damals warst du genauso ein depperter Dibbel wie ich.
Okay, also Ausbildung, VS, Praxis ohne Bundesheer. Immer Victor. Du sagst, wenn das Wissen wächst durch Ausprobieren, und aber erzähl einmal von deinem Bio-Experiment. Gibt es da irgendein besonderes Highlight oder vielleicht ein spezieller Kompost oder irgendein Tee, der erst im zweiten Anlauf richtig gut und richtig griffig für dich geworden ist?
Mhm. Ja, es gibt ein paar so Highlights in meinem, ja, im Sortiment da, aber was halt gut funktioniert hat. Da würde ich aber fast sagen, das hat beim ersten Mal super toll funktioniert und alles nachher war eher schwieriger. Das war zum Beispiel der Wein Grüne Veltliner Spielwiese, den habe ich 2017, war Sonntagsschuss. Also so würde ich das jetzt beschreiben.
Da darf ich nur eins, da hätte ich gerne unterbrechen, das war das erste Mal, da habe ich ja die Irme kennengelernt, da hat sie mich auch das erste Mal mitgenommen. Bei euch hat es, glaube ich, Weinfrühling, stimmt das?
Ja, genau.
Genau, da war das erste Mal bei euch und das also, war nämlich…
Entschuldigung, wenn wir das nächste Jahr machen, haben wir 27, dann können wir das 10-Jährige
machen.
Können wir dort wieder anfangen, wo wir aufgehört haben oder umgekehrt und das ist beim Victor Fischer.
Ja, das war aber wirklich, also wir waren wirklich das erste Mal bei euch da hinten drinnen mit der Weinverkostung, mit dem Ganzen und das weiß ich nur, weil sie nur gesagt hat, um Gottes Willen, ich nehme dich da jetzt da raus, du eskalierst da drinnen gerade, weil das wirklich mir das so fasziniert, nämlich der Aufbau, also wie ihr das da drinnen gestaltet habt, ist ja eigentlich schon mal wirklich ein Eyecatcher schlechthin und mich haben die Weine auch sehr fasziniert. Ich meine, ich bin ja ein praktizierender Weintrinker, das braucht man nicht sagen, Aber es war damals schon was, wo man sagt, war was Spezielles.
Danke sehr. Ja, wir danke ihr mir, danke.
Ihr mir hinter der Kamera.
Mitzart hast. ja, also Weinfrühling ist bei uns immer, übrigens letztes Aprilwochenende, 24, 25, 26, heuer auch wieder. Wir bauen da das ganze Sortiment auf. Es wird immer ein bisschen was aus der Vinotheca geben. Es gibt mehrere Jahrgänge zum Vergleichen von derselben Lage. Das ist einmal ganz spannend, weil jeder Jahrgang ist eben
anders.
Nicht nur von der Reifung her, sondern auch der eine ist kräftiger, der andere eher leichter, säurebetonter. Und das kann man da ganz gut vergleichen, aber einfach erkosten. Ja, um René nur mal deine Frage kurz zu beantworten. Also ich habe die Spielwiese ja gehabt, ja, aber es war so die Bewirtschaftung, ich habe auch Tee schon gemacht, ich habe kompostieren, das ist wirklich was ich mit meinem Bruder ja gemeinsam mache. Ernterückstände von mir, also die Dresden, dann kommt ein bisschen ein Mist. Mein Bruder hat ja auch Schafzucht und Händeln auch und Pferd. Da, also es ist, der Kompost ist mit Mist und Dresden eben und wir haben einen Kompostwender gemeinsam, wir haben einen Kompoststreuer gemeinsam. Und das praktizieren wir schon wirklich sehr, sehr lang. Und das ist auch uns wichtig, dass man da der Kreislauf, ja, dass das, was man also rausnimmt aus dem Weingarten, dass man das auch wieder zurückgibt.
Du begleitest ja den Wein im Endeffekt von der Rebe. Also man hat die Lese, er kommt dann irgendwann einmal in den Betrieb hinein. Das heißt, diese Weinproduktion, die er macht, dieses Minimalinvasive, kann man sagen, minimalinvasiv, wie er da eingreift in die ganze Geschichte? Von der Reifung, also jetzt auch durch die Reifung durch.
Wir begleiten den Wein, wir kultivieren ihn sehr wohl, ja. Also es ist, dass man das nicht falsch versteht, Bio ist nicht schlampert, ja. Es sind schon sehr viele Handgriffe, die da passieren.
Ich glaube, das hat ja genau den Aufklärungsbedarf, weil für viele ist Bio immer so dieses, ich lasse einfach wachsen, wie es ist.
Es gibt, ja, der Ansatz ist eigentlich schon, wir lassen schon was weg, ja. Aber die Eingriffe oder die Handgriffe sind oft gleich und ich würde fast meinen, dass sie umso wichtiger sind, dass man genauer ist, sei es jetzt vor allem bei der Laubarbeit, dass man da wirklich schaut, dass da ja, dass man lockere Laubwand hat, weil man eben auch nicht die Möglichkeiten hat, da stark einzugreifen. Das heißt, im Bio, also wenn wir es kurz anschneiden, ich versuche es in kurzen Zügen zu erklären, fangen wir vielleicht mit dem Boden an. Wir dann begrünen, also die Düngung passiert bei uns im Betrieb mit Kompost und Unterstockbereich ist mechanisch, beziehungsweise also das kann man mähen, das kann man zuwirken, das kann man eben auch rund um den Stock ist so eine kleine Inselbildung, wo halt das Gras vielleicht ein bisschen höher wird. Da muss ab und zu die Hand dazu. Aber sonst ist das unser Weg, um das Bio zu gewährleisten. Und dann kommen wir eh schon zur Laubarbeit, das eigentlich der erste Teil von der Pflanzenschutz an sich ist. Wir dann genauso Weingarten, also einen Winterschnitt machen. Aber wir brechen dann sehr viele Triebe aus. Also dass da die Laubwand sehr locker ist und auch entblättern da mal, also teilentblättern in der Traubenzone vor allem. Warum ist das wichtig? Wir haben beim Pflanzenschutz drei Mittel, die erlaubt sind. Das sind aber Belagsmittel. Das bedeutet, die werden nicht von der Pflanze aufgenommen. Das heißt, dort, wo es hinkommt, hat es einen Schutz. Dort, wo es nicht hinkommt, hat es keinen Schutz. Mhm. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass man da eine gute Technik hat, aber dass die Laubwand dementsprechend locker ist. Durch die lockere Laubwand reduziert man sie an Ertrag natürlich auch. Das ist jetzt nicht von Nachteil, Qualitätssteigerung zum Beispiel. Aber Schwefel, Kupfer und Hydrogencarbonat, das sind die drei Pflanzenschutzmittel, die für uns in Verwendung kommen. Ja. Und das sind auch das Gute ist, es gibt keine Resistenz. Also das können wir nur 100 Jahre verwenden. Weil aufgrund dessen, so wie man kann sich das jetzt so, ich will jetzt nicht zu fachlich werden, aber ja, wenn man jetzt die Antibiotika hernimmt, da muss man auch wechseln, ja, weil sonst hat man irgendwann.
Man muss hoffentlich nicht brauchen.
Ja, das ist auch gut. Aber ich sage nur, dass da Resistenzen entstehen können. Und in dem Fall wird es ja nicht von der Pflanze aufgenommen und entstehen keine Resistenzen.
Was mich in dem Zusammenhang interessiert, ist, ist Bio-Wein gut? Oder generell diese Bio-Schiene, so wie es ihr macht, ist es eine größere Herausforderung? Oder sagst du, na, man muss sich vielleicht noch im Vorfeld ein bisschen mehr informieren oder man muss vielleicht ein bisschen mehr lernen darüber.
Ich glaube schon, dass man ein höheres Risiko hat. Mhm. Das glaube ich schon. Vor allem, wenn einmal was passiert ist, dann ist es passiert, da hat man eher weniger Chance. Man kann dann nur erhalten und dann, ja.
Victor, was mich interessiert ist, wenn du den Kopf voll hast, wenn du jetzt da sagst, Arbeit, alles drumherum, wo schaltest du ab? Wo ist dein Point, wo du sagst, mein Platzerl, wo du einmal die Welt gut sein lässt?
Im Bett.
Oh, schön, du bist der Erste. Herrlich, gratuliere. Alle deine Kollegen haben sich gesagt, im Weingarten, wenn wir Reben schneiden oder sonst irgendwas. Ich finde das groß. Auf die stellst du mir jetzt dann im Bett.
Apropos anstößen, ihr geht schnell zum Kühlschrank dann, weil wir müssen einen neuen Wein holen. Welchen sollt ihr mitbringen?
Ich würde den Geißruck nehmen.
Ah, schön, danke, Jemi. Also, finde ich gut, im Bett. So, ja. Eine tolle Antwort. Das lassen wir jetzt einfach genau so stehen. Das
nein, werden wir nicht kommentieren. Es gibt einfach.
Ja. Mit Fernseher oder mit Frau? Oder am besten mit beiden?
Das lassen wir so stehen.
Okay, ja. Das ist auch schön.
Im Bett? Nein, im Bett. Fernseher haben wir keinen Schlafzimmer. Das brauchen wir nicht. Also, da ist schon zum Schlafen.
Okay, also einfach nur im Bett zum Abschied.
Schön.
Du bist wirklich der Erste. Wirklich alle Kollegen und Kolleginnen waren im Weingarten zufrieden.
Ja, nein, es ist schön. Ich habe ja den, das ist schon so, dass sonst macht man es nicht so gern, dass das, ich mache den gleich auf.
Wenn
das
bitte passt. Gerne. Ja, gerne.
Ich finde es einfach.
Du bist ein Banause.
Einen guten Wein kann man auch spritzen, das ist.
dazu sage ich jetzt nichts. Ich meine, ehrlich, ich meine, gut, wir haben keine Minderjährigen, die zuhören. Und wenn wir es jetzt da haben, müssen wir da jetzt ein Piep drüber legen.
Aber ich muss auch betonen, der Herr Viktor Fischer hat seinen eigenen
ein Traum.
Weinöffner mit.
Das haben wir auch noch nie quasi, glaube ich, drauf gehabt. Viktor, Marketing und Sichtbarkeit. In der heutigen Zeit ist es doch eine sehr, sehr wichtige Sache. Braucht jeder Wein eine Geschichte?
Ja, es hat automatisch eine Geschichte, wenn man damit einen Bezug hat. Also es hat jeder, es kommt ja, der wächst ja irgendwo. Ja? Also Wein wächst im Weingarten, da wächst da die Qualität. In Köln können wir es ja nur.
Okay, lass mich die Frage konkretisieren. Braucht jeder Wein eine Geschichte, die man auch erzählen muss? Das heißt, wenn du jetzt einen Wein verkaufst, wir haben das immer, der René, man sieht es leider nicht, aber macht es gerade, wir haben eine neue Flasche aufgemacht, natürlich riecht er zuerst dran, dann schwenkt er mal zweimal mit dem Glas rundherum. Ist es für dich so, dass sagt, der Wein erzählt die Geschichte sowieso? Oder meinst du einfach, dass man, ich rede jetzt wirklich speziell auf diese Social-Media-Geschichte an, wie präsent muss man heutzutage als Winzer, als Betrieb sein, dass man auch sagt, es hat was Marketingtechnisches, ohne dem geht es nicht mehr. Also der Wein alleine, so wie es früher war, erzählt die Geschichten immer.
Ja, ist für die Julia, also für meine Frau, die unterstützt mich da sehr stark. Das gehört dazu, ist nice to have. Glaube aber trotzdem, der persönliche Bezug ist wesentlich wichtiger. Also ich merke halt einfach, wenn ich selber auf einer Veranstaltung bin oder Degustationsmenü und ich kann da wirklich Wein einschenken und wirklich was dazu sagen, hat das für mich und ich glaube auch für den Kunden mehr Wert, als wenn ich erreiche wahrscheinlich mehr. Definitiv. Ja, bin ja froh, dass ich da bin.
Du sind wir dankbar, dass du gekommen bist.
Und nur ich mache das, was meine Frau in der Hinsicht mir vorgibt und sagt, ja, ich hätte jetzt gern wieder ein Foto von dir oder machen wir da was, ich hätte eine Idee. Das finde ich super, mache ich auch gern. Ich glaube jetzt, dass ich da eher locker bin und dass ich das auch gern mache. Also das ist mein Zugang. Ich glaube aber nicht, dass ich das unbedingt, also das ist schwierig zu sagen, was macht da der Umsatz aus. Das ist schwierig. Aber
der schmeckt anders.
Ein ich habe noch nicht gekostet.
Aber ich habe jetzt einmal gekostet. Der ist auch knapp auf die 14% dabei.
Ah, der hat jetzt 13.
Na schau.
Da sind wir dann bei dem Punkt, wo ich euch vorher schon, wie wir noch nicht aufgenommen haben, gesagt habe, das ist jetzt was Klassisches beim Rosengarten und das ist jetzt die Reserve. Also bei mir bleibt der Geißruck mindestens 2 Jahre im Keller. Also das wird vorher nicht im Verkauf gebracht. Ist im großen Holz was ausgebaut. Französische Eiche, 1000 Liter Fass. Fassbinderei schön aus Reitling, also auch in der Gegend geblieben. Und ein schönes Fass. Ja.
Das wäre was eigentlich fürs Marketing jetzt schon wieder. Man könnte eigentlich sagen, ein schönes Fass.
Also, liebe Frau zu Hause, ein Fass, ein Foto vom Fass.
Es steht auf Insta. Also das ist, ist wunderbar mit unseren Blüten. Hineingebrannt auf dem Fassboden, schaut wunderbar aus. Aber
kämpfst du oder ihr damit, dass ich sage, bei mir oder wenn ich viele Leute immer frage, Bio ist so der angefeuerte Apfel. Das ist nicht unbedingt frisch, das ist nicht unbedingt...
Angefeuert ist vielleicht hart gesagt.
Nein, aber das Bild
aber
im Kopf
ich weiß schon, was du meinst. Das Bio darf nicht übertrieben schön sein. Ja. Also beim Apfel, ja. Ich finde, beim Wein ist das... Das muss einem schmecken. Also es ist jetzt wurscht, ob das jetzt konventionell oder Bio ist. Das ist mein Zugang. Wenn es einem nicht schmeckt, dann es wird einem Bio-Weine nicht schmecken und es werden einem konventionelle Weine nicht schmecken und schmecken. Das selber ist bei Bio. Also es gibt der Geschmack, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist jetzt nur so, der Umweltgedanke ist schon da. Also da bin ich definitiv schon beim Bio.
Das ist der Boy.
Da bin ich aber... Entschuldigung. Die
1233 Zuhörer jetzt.
Genau.
Man kann diese Weinempfehlung nicht nur obwohl, sondern sowohl auch, weil es Bio ist oder gerade weil es Bio ist, empfehlen. Er schmeckt. Bitte da zum Kosten.
Ganz kurz zu dem Wein oder die Geschichte zu erzählen.
Ja.
Geisruck, wie der Name schon sagt, ist ein Bergrücken, Konglomeratboden, Kalkgestein. Wir haben sich da entschieden, dass das immer das Letztgelesenste ist, weil da immer, wie schon Bergrücken, wie der Name schon ein bisschen verrät, der Wind drüber pfeift, die Trauben bleiben lang gesund, macht irgendwie Sinn und ich finde, das macht einem würzig, ja, fast elegant, ich würde jetzt nicht sagen schlank, aber für die Reserve eigentlich schon sehr trinkig und ist jetzt Jahrgang 22, ja. Also das ist jetzt schon was Reiferes, aber es steht noch sehr, sehr jugendlich eigentlich im Glas.
Und deswegen auch, dass es atmen kann.
Genau, ist alles, was bei mir im Holz ist.
Kriegt einen Kork.
Kriegt einen Kork, weil jetzt die ganze Weinwerdung in offenen Gebinde gewesen, also offen meine ich mit Holz atmet ja, entsteht eine Mikrooxidation, ja, und dann brauche ich den nicht in einen Schrauber da. War meine generelle Empfehlung bei allen Schraubern, zumindest bei meinen Weinen, würde ich das so machen, die älter sind als 2 oder 3 Jahre, würde das vielleicht, wenn man normalerweise
trinkt, ja, mal den René, Wein. Zeig mir die Frage einfach vor, ist ja völlig egal.
Kork oder Schraub?
Achso. Glas wird auch noch gehen, haben wir auch gelernt.
Ja, gibt da. Das kommt immer auf den Wein drauf an.
Schöne diplomatische Antwort.
Nein, aber das nur mal zum Abschluss. Also man trinkt ja normalerweise zum Essen einen Wein. Ja? Und dann
Die Irmi hat jetzt gerade die Augen verdraht, weil für die wird ein Glas Leitungswasser genau das Gleiche tun. Und jetzt schaut es mir wieder an und sagt, nein, es muss ein Saft sein vom Fischer.
Ich finde aber im Roten beim Schlafen geht der Arzt, hat gesagt, auch
Lindner, auf Nacht. Entschuldige.
Mittlerweile, wir haben schon 2 Traubensäfte, aber ich weiß schon, was du meinst.
Ja, nein, das war aber jetzt wirklich, also für mich war es immer, also das bitte steinigt mich nicht, aber es war immer der Fischer-Traubensaft, also bei uns war das wirklich immer.
Der Traubensaft ist ja nicht mehr Fischer.
Ah, okay,
ist,
gut, dann
hat es geblieben. Nur Lindner, Apfelsaft, Lindner, okay. Nektar, genau.
Nein, ich bin der Traubensaft-Mensch, das tut mir jetzt leid für den Bruder, ich bin der Traubensaft-Mensch.
Hätten wir jemals in unserem Leben eine Bio-Staffel mit Apfelsäften und Nektar ins Leben rufen, dann werden wir den Bruder noch
rufen. Er hat ein super tolles Eider, also das ist auch sicher. Also Jesus Biertrinker vielleicht, weiß ich nicht.
Hast du das gesagt, Jesus Biertrinker?
Nein, ich bin schon bei dir.
Also nein, also seit...
Ich bin der Weintrinker.
Okay,
nein, passt. Ich bin staatlich geprüfter Weintrinker.
Wir ergänzen uns da. Sehr gut. Er trinkt alles und ich trinke alles Gute.
Genau.
Und ich würd, wie gesagt, beim Kochen vielleicht die Flaschen schon aufmachen oder bevor man es genießt. Ja. Weil es muss nicht offen stehen, die Flaschen, aber einfach aufdrehen, Luft hinein, wieder zu im Kühlschrank. Und üblicherweise tut man ja schon beim Kochen was gustieren, ja. Und dann passt es perfekt.
Victor, dass wir ein Stück weiterkommen wieder. Mhm. Die Zukunft, du hast eh vorher schon angefangen. Wo siehst du den Weinbau gerade im Traisental in den nächsten 10 Jahren auch für deinen Betrieb? Was glaubst du, wo oder was muss sich auch verändern oder sollte sich verändern? Ist nicht jetzt, also nicht falsch muss, verstehen.
Nein.
Es gibt kein Muss jetzt in dem Sinne, aber wo glaubst du einfach, dass du dich in den nächsten 10 Jahren mit dem Wein und dem Weinbau im Traisental generell siehst?
Ich habe für mich jetzt einmal entschieden, dass ich die Betriebsgröße halten möchte. Also ich will jetzt nicht größer werden, immer größer, größer, größer. Ich habe bis dato, wie man merkt, vergrößert. Und Bio bleibt für mich. Es war schon einmal kurzzeitig im Gedanken, Demeter, ja, nein.
Demeter musst du uns erklären. Das okay. Ist auch für unsere Zuhörer nicht
ja,
unbedingt
oder, ein Begriff. Oder dynamisch, biologisch. Mhm. Da geht es halt auch um die Lehren von Rudolf Steiner, also mit Mondphasen, also Mond interessiert mich schon. Nur alles umzusetzen, ist halt einfach ein Zusatz zu dem normalen Bio-Organisch, was ich bin. war ja dann nur einmal ein Zusatz, um Schwingung in den Wein zu bringen.
Das heißt, du erntest dann bei Vollmond, das ist der vollmondige Rosengarten, der bei Vollmond gezogen und geerntet wird.
So
und,
in die Richtung würde das dann gehen, genau. Aber das ist sehr, sehr oberflächlich jetzt.
Nein, nur für die Zuschauer, nicht für mich.
Nein, das weiß ich schon, aber ich glaube, da kenne ich mich auch, da habe ich mich in die Materie habe ich mich selber noch zu wenig eingelesen, dass ich mich oder zu wenig beschäftigt, dass ich da jetzt wirklich kompetente Antworten geben kann.
Dann gehen wir einfach in den nächsten Punkt und ich glaube sehr wohl, dass du da viel Kompetenz eigentlich mitbringen würdest. Da bist du nur wieder viel zu bescheiden, dass du jetzt sagst, die tust, das sieht man dir auch an. Aber bleiben wir bei einem Weinmythos. Hast du was, wo du sagst, da hat man Aufklärungsbedarf, gerade was Wein betrifft, wo man der breiten Masse mal erklären muss, Leute, ich nenne jetzt ein Beispiel, Weißwein kann man nicht lagern. Das ist auch so ein klassischer Weinmythos. Man weiß mittlerweile, kommt immer drauf an.
Also ich glaube, egal ob es jetzt leicht oder kräftig ist, es kommt sehr, sehr stark auf die Temperatur drauf an, wie man es lagert.
Ich will jetzt gar nicht auf den Weinmythos. Hast du einen Weinmythos, wo du sagst, wo du gern Aufklärung betreiben würdest, wo du sagst, da reden die Leute immer wieder?
Ein Mythos? Nein, wisst ihr jetzt ehrlich gesagt nicht.
Dann habe ich aber schon was, einen Weinmythos, der entspannt. Wie wichtig ist ein Weinglas?
Das würde schon sagen, also da habe ich schon aus eigener Erfahrung, ich habe einen Wein, der war eh von mir, da war ich bei einem Kunden und der hat ganz viele verschiedene Gläser im Sortiment gehabt, also alles, was Namen hat, von Riedel angefangen bis, ich trinke zu Hause ganz gerne aus dem Gabriel-Glas, das ist eher was Einfacheres, was bin ich preiswertest, da tut es mir nicht so weh, wenn es runterfällt. Und das war ein Riedelglas, also da gibt es ja von bis, ja, es ist unglaublich, aber das war ganz, ganz bauchig und ganz weit und das hat den Wein zerstört.
Also
es sind Aromen rausgekommen, wo ich mir dachte, das ist jetzt nicht mein Wein. Ja, also das hat mich echt schockiert. Dann haben wir ein anderes Glas. Also das war so hefig, so brotig, so was. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt.
Allein das Glas?
Ja, und dann haben wir aber ein kleineres Glas, das ein bisschen mehr, also eine kleinere Öffnung gehabt hat. Also ähnlich wie das, was ich gerade in der Hand habe.
Also die IKEA Edition vom René?
Nein, die kommt tatsächlich aus Oberösterreich. Die kommt von der, darfst du nicht sagen, man darf keine Fremdwirkung machen, X-Lutz-Condition.
Nein, aber ich sage jetzt, das ist eher kleiner, also zusammengegangen. Und da war wesentlich mehr da und mehr Frucht. Und da hat man von dem, was man vorher nicht so taugt hat. Also es sind Wötten bei Gläsern.
Und jetzt haben wir deinen Weinmythos. Leute, man muss auch den richtigen Wein aus dem richtigen Glas trinken.
Ja, dass das Glas ist, hauptsächlich die richtige Form.
Ich finde auch schon wieder spannend. Man kann sich ja mit so vielen Dingen beschäftigen beim Wein. Ich schenke mir selber daheim ab und zu was in ein Rotweinglas ein. Nicht nur, weil ich nicht so oft aufstehe wie von der
Couch. Das ist nämlich genau das, was ich jetzt gerade sagen wollte. Es ist ja genau meine Thematik, warum nimmt der Sommerhuber immer ein Rotweinglas, weil einfach mehr eine passt.
Und die trinken immer die kleinen Achtelglaseln. Kennst du noch die Schankwein?
Ja, die Faseln.
Die kleinen Faseln. Ja. Weil die habe ich vom Opa.
Das Römerglas. Das haben wir gelernt von der Karin Brachmann, die hat uns das beigebracht.
Also das Römerglas ist ja das aus dem, das mit dem grünen Stiel.
Nein, ohne Stiel.
Ja, du meinst das Fassel.
Ja, genau, das kleine Achtelfassel. Das ist
ja, das, mit. Das ist wieder was, das ist nicht. Ja, wurscht. Fassel. Ja, kenne ich aus.
Das ist meine Jugend quasi, meine Erinnerung
an Europa. Ihr seid ja doch ein traditionelles Wein, ein Weingut. Das heißt, ihr habt so ein paar Generationen hinter euch. Wie ist das eigentlich so? Wie hat sich die Weinflasche eigentlich verändert? Habt ihr noch Doppler quasi gehabt?
Ich kenne es noch. Also ein paar Lingen nur auf dem Dachboden verschollen. Und Kisten haben wir, glaube ich, auch irgendwo noch verstaut. Ich persönlich habe nie mehr Doppler geführt.
Literware?
Liter, ne, so, sowieso muss sein.
Gibt es die noch?
Gibt es, sicher.
Gibt es noch
schon. Und ja, früher war es also aus Vaters Erzählung, war halt früher die Liter, die Bordeaux. Also okay. Das war wirklich so, dass man, da hat man ja auch Holzfassel, eine 2000er Hausnummer gehabt und da hat man dann, weil der Kunde das gewünscht hat, einfach umgesteckt auf die Liter und hat denselben Wein einfach in die Literflaschen gespült, weil der wollte das als Weihnachtsgeschenk für die Firma haben. Ja. Also das war gang und gäbe früher, dass das so gehandhabt worden ist. Aber wie gesagt, wir haben auch keinen Heurigen. Mhm. Und ich glaube schon, dass Doppler sehr wohl noch sehr verbreitet bei uns ist für Heurigenbetriebe zum Teil.
Also hätten wir wirklich nicht mehr gesehen.
Weil es ja auch einfacher ist zum Ausschenken. Also für einen Spritzer zum Beispiel. Ja, es gibt schon sehr viele Schankanlagen.
Das ich wollte gerade sagen, also das meiste kommt, also gerade was Spritzerware betrifft, ja, kommt aus der Schankanlage. Ich will, da muss ich eine Lanze brechen. Befreundeter Winzer auch von uns, der Marc gesagt hat, weißt, jeder glaubt immer wieder, der Spritzer ist was Schlechtes. Das ist genau das Gleiche, was du bei mir aus der Bordeaux kriegst. Weil er sagt, warum soll ich zwei Grüne mit Lila machen? Das macht ja keinen Sinn.
Ah, okay. Ja, ich habe schon verschiedene grüne Veltliner.
Das ist ein kleiner Winzer, das, ja, muss man auch dazu, nein, sagen.
Passt gut, alles gut. Und bei mir ist schon so, dass für mich Spritzer Säure braucht. Mhm. Das muss einfach früher geerntet werden wegen der Säure. Weil sonst ist dann schlussendlich, also da geht es um den Geschmack. Ja. Also das ist eher was Leichtes, Säurebetontes. Das ist für mich die Literware.
Auch wieder was gelernt.
Sagt aber jetzt nicht, dass man das jetzt mit Murs runtertragen muss.
Ja. Ah, nein, du.
Das ist einfach der Unterschied, dass da schon, wenn man, aber kann das auch unterschreiben, einen guten Wein macht einen guten Spritzer. Also das da bin ich auch wieder bei euch. Ja, also ich habe auch keine, wir beim Lesen, also bei der Ernte, haben wir ab und zu eben aus Verkostungsgründen oft angefangene Bordellen mit. Also da gibt es halt dann einen Muscatella-Spritzer oder sonst was.
Finde ich großartig.
Und dann sagen sie immer die Erntehelfer, ja, haben wir wieder einen Edelspritzer.
Victor, wir kommen in die Zielgerade. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen. Nicht viel nachdenken, einfach antworten. René, fang an.
Stallfass oder Holzfass?
Holz.
Frühaufsteher im Weingarten oder Nachtschicht im Keller?
Nachtschicht im Keller.
Handarbeit oder Maschineneinsatz?
50-50.
Weinempfehlung für einen gelungenen Abend mit deiner Frau? Mit meiner Frau? Mit allen Geschlechtern, die wir heute nicht nennen wollen?
Ich denke deshalb noch, weil ich eine gute Antwort geben will. Nein, das ist auch tagesabhängig. Weiß ich nicht. Sie trinkt gern zum Beispiel so wie nur Blau, den habe ich eigentlich gar nicht. Aber das üblicherweise schon eher weißlastig, aber wir trinken auch gern rot. Also, ich habe da einmal eine gute Antwort von einer Kundschaft gehört. Wir machen sie immer zwei Bordeaux auf, weil eine reicht sowieso nicht. Also, dann trinkt jeder das, was er trinkt.
Eine sehr schöne Antwort. Victor, wo kann man deine Weine probieren? Wo findet man dich online? Wie kommt man so in Kontakt mit dir, wenn wer quasi verkosten kommen will?
Also prinzipiell findet man meine Kontaktdaten auf der Website, Telefon oder man schreibt mir ein E-Mail. Ich bin gerne einer, der telefoniert. ich bin in der Gastronomie sehr stark unterwegs. Also wenn es einmal einen Wein vom Bio-Weingut Victor Fischer aus dem Dreisental seht, dann trinken.
Und vor allem ein Foto schicken.
Ja, das
und wir leiten das gern weiter.
Das habe ich auch gern, ja.
Wir werden natürlich alles in die Shownotes packen. Also ich finde es, wir haben auch jetzt wieder den Aufruf, meldet euch bei uns. Wir werden eine Weinverkostung bei euch starten. Schaut mal, je mehr Leute das wir einfach zusammenbringen, die sich bei uns melden, werden einen Termin finden.
Desto mehr Bordeaux gibt es.
Genau so ist es. Dann werden wir gemeinsam einfach, wenn wir dürfen natürlich,
ja, sicher,
bei euch mal vorbeikommen und werden mal vor Ort uns genau das, was du uns jetzt erzählt hast, wirklich auch verkosten.
Sehr gerne.
Wunderbar. Victor, dann sind wir eigentlich genau dort, wo wir eigentlich mit einer Punktlandung hin wollten. Deine letzten Worte.
Meine letzten Worte.
Die berühmten letzten Worte.
Aber es reicht auch eine Verabschiedung.
Prost.
Schön. Dann, Victor, danke, dass du da warst. Wir stoßen ein letztes Mal noch an. Und René, bleibt's lokal.
Und laut.